Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Andreas Mein, guten Morgen. Krav Maga, das ist Hebräisch und bedeutet Kontaktkampf. Es ist eine Selbstverteidigungstechnik ohne Waffen. Die hat in Deutschland gerade Zulauf. Juden und Jüdinnen wollen wehrhaft sein. Darum und um die Aufarbeitung von Traumata. Nach dem 7.10. geht es zu Beginn der Sendung. Und zum Schluss gibt es ein Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf, wie möglicherweise Auferstehung im christlichen Sinne gedacht und angesichts naturwissenschaftlicher Skepsis verantwortet werden kann. Sozusagen Auferstehen für Anfänger. Dazu herzlich willkommen. Es war ein Schock weltweit, der Hamas-Terrorüberfall am 7. Oktober traumatisierte nicht nur Juden in Israel, sondern in der gesamten Diaspora. Denn viele haben Verwandte, Bekannte und Freunde dort. Dem Pogrom und dem Einmarsch der israelischen Armee in den Gazastreifen folgte eine antisemitische Welle auch in Deutschland. Auf sogenannten pro-palästinensischen Demonstrationen wurde und wird immer wieder Judenhass propagiert. Es gab Angriffe und Anschläge auf jüdische Einrichtungen und Einzelpersonen. Allerdings, trotz des Terrortraumas und der gestiegenen Hasskriminalität, versinken die jüdischen Gemeinden hierzulande nicht in Angst und Selbstmitleid. Im Gegenteil, viele Juden sind besonders aktiv, sie wollen sich nicht kleinkriegen lassen. Jens Rosbach mit einem Blick in die jüdischen Gemeinden und die jüdische Seele im Sommer 2024. Go!
Berlin-Wilmersdorf in der Streetwise Academy, einer der bekanntesten Nahkampfschulen in der jüdischen Community. Schwarze Polsterwände, Regale mit schwarzen Kopfschützern und auf dem Boden eine schwarze Gewehrattrappe. 7 Männer werfen sich gegenseitig auf die Matte und führen sich gegenseitig ab. Auf dem Programm steht Krav Maga. Das ist Hebräisch und bedeutet Kontaktkampf.
Nach 7. Oktober, ich habe mir gesagt, dass ich muss mich verteidigen lernen. Und Krav Maga ist es jetzt passende Sache. Und du kämpfst gegen deinen Stress, gegen deine eigene Angst. Also du bekommst mehr Sicherheit. Du fühlst dich einfach nicht hilflos, was die Situation von 7. Oktober bei uns alle hervorgerufen hat.
Der 48-jährige Jude, ein Schauspieler und Theaterpädagoge, war vom Hamas-Überfall in Israel geschockt. Doch er wollte aktiv und wehrhaft werden. Denn allein in den ersten 2,5 Monaten nach der Terrorattacke gab es deutschlandweit mehr als 1.100 antisemitische Straftaten. Im Februar wurde in der Hauptstadt ein jüdischer Student sogar krankenhausreif geschlagen. Viele Juden hierzulande werden für den umstrittenen Militäreinsatz im Gazastreifen verantwortlich gemacht, obwohl sie keine Israelis sind.
Klar, das Gefahr ist sehr groß. Wenn ich in S-Bahn oder U-Bahn einsteige, ich beobachte, wer ist die Leute in meiner Umgebung.
Für Daniel Freimann ist die gesamte Welt unsicher geworden. In Deutschland antisemitische Ausschreitungen. In seinem Geburtsland, der Ukraine, Krieg. Und in Israel, das immer als besonders wehrhaft galt, konnten am 7. Oktober plötzlich hunderte radikale Islamisten stundenlang Kinder, Frauen, Alte und Männer foltern, vergewaltigen, erschlagen, erschießen und entführen. Ungehindert. Deshalb zweifelt der Schauspieler nun an seinem jüdischen Backup, seiner sicheren Heimstatt.
Weil wenn du sagst, ich habe der beste Schutz, eine von den besten Schutz auf die Welt und plötzlich dann kommt jemand in deine Wohnung, macht alles kaputt und so, dann fragst du dich, okay, dann wo fühle ich mich jetzt sicher, wenn sogar hier nicht.
Nicht schlagen, treten, Katzen beißen, spucken. Alles andere ist explizit erlaubt.
In unsicheren Zeiten wehrhaft sein, das ist seit jeher das Ziel von Krav Maga. Ab Ende des 19. Jahrhunderts suchten jüdische Pioniere in Palästina Techniken, um sich gegen arabische Attacken zu wehren, erklärt Oliver Hoffmann, der Gründer der Berliner Nahkampfschule.
Es waren im Wesentlichen jüdische Siedler, die häufig Angriffen ausgesetzt waren, die in ihren Siedlungen und Kibbuzim gezwungen waren, Methoden zu finden, sich selber verteidigen zu können. Und die Wurzeln für Krav Maga sind im Prinzip gewesen Boxen, Jiu-Jitsu und Stockkampf.
Krav Maga habe von anderen Kampftechniken besonders effektive, schnell erlernbare Elemente übernommen für ein alltagstaugliches Schutzkonzept, erläutert der Kampfschulleiter. Er berichtet von einem steigenden Interesse an seinen Kursen seit dem Hamas-Terrorüberfall. Hoffmann betreibt zudem eine Sicherheitsfirma, die jüdische Personen und Einrichtungen beschützt. Auch die Security-Anfragen hätten seit dem 7. Oktober stark zugenommen, erzählt er.
Das ist schon ziemlich dramatisch, ehrlich gesagt.
Wir erleben und durchleben im Moment einen gewaltigen, traumatischen Einschnitt.
Marina Czerniewski ist Geschäftsführerin von OFEC, ein Verein, der bundesweit bei antisemitischen Vorfällen berät. Seit dem 7. Oktober vergangenen Jahres sind ihre rund 50 festen und freien Mitarbeiter, darunter viele Psychologinnen und Psychologen, im Dauereinsatz.
Ich habe noch nie Menschen erlebt, die so viel weinen, miteinander, sich umarmen. Das war so in den ersten Wochen, Tagen und Wochen nach dem Angriff und nach dieser ersten antisemitischen Welle. Es ist selbstverständlich, dass diese Kumulierung an Belastung Schlafstörungen erzeugen kann, Depressionen, verschiedenste andere psychische Reaktionen. Auch die nicht persönlich erlebte Gewalt geht an den Körper der Menschen, an die Psyche.
Czerniewski wurde in der Ukraine geboren, ist in Israel aufgewachsen und vor über 20 Jahren nach Berlin gekommen. Sie beobachtet zwei Tendenzen in der jüdischen Community in Deutschland. Zum einen gebe es nach wie vor viel Trauer, Angst und Rückzug. Zum anderen engagierten sich viele Juden nun ganz besonders gegen Antisemitismus oder besuchten Selbstverteidigungskurse.
Wir sind alle, auch wenn wir Opfer sind, auch wenn wir Gewalt erleben, sind wir trotzdem wehrhaft. Das ist die Würde des Menschen. Niemand möchte als Opfer dastehen.
Berlin Mitte in der Redaktion der Wochenzeitung Jüdische Allgemeine. Hier im 5. Stock eines mehrfach gesicherten Bürohauses hat Chefredakteur Philipp Pehmann-Engel buchstäblich einen guten Überblick über seine Community mit ihren rund 200.000 Jüdinnen und Juden deutschlandweit. Seine Religionsgemeinschaft sei stark verunsichert, beobachtet der 41-Jährige.
Es gibt diesen Satz, Israel ist unsere Lebensversicherung, der immer richtig war. Da würde ich jetzt wirklich zwei oder drei sehr große Fragezeichen hintermachen.
Engel, der im vergangenen Jahr von der Fachzeitung Medium Magazin als Chefredakteur des Jahres ausgezeichnet wurde, bilanziert. Bereits ab 2017 habe sich ein anderes jüdisches Backup als Illusion erwiesen, dass Juden notfalls in die USA gehen könnten. Während der Präsidentschaft von Donald Trump, so der Zeitungsmacher, hätten viele Juden auch Amerika als Fluchtoption aufgegeben, obwohl sich Trump auch für Israel eingesetzt habe.
Donald Trump ganz klar versucht, die Demokratie in größeren Teilen zu gefährden oder gar abzuschaffen. Faschistische Elemente gibt es ganz klar in seiner Politik. Diese 4 Jahre Präsidentschaft war eine Katastrophe für die Demokratie in den USA und auch für das Land. Er spaltet anstatt zu ein. Ja, auch seine Präsidentschaft macht das Leben als Jude in den USA nicht leichter, sondern schwieriger.
Ein Grund für den Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen, Israel noch nicht komplett als möglichen Zufluchtsort abzuschreiben.
Wenn es hart auf hart kommt, Israel ist unsere Lebensversicherung. Der Satz stimmt auch noch. Der Satz hat durch den 7. Oktober viele Fragezeichen bekommen. Ja, aber wenn es hart auf hart käme, natürlich, Israel wäre unsere Zuflucht, unsere letzte Möglichkeit, das ist so.
Notfalls müssten wir wahrscheinlich auf den Mond gehen. Ja, schauen Sie, jüdisches Leben ist prekär und es gibt keinen sicheren Ort mehr, nirgendwo.
Nathan Schneider ist ein bekannter israelischer Soziologe. Der emeritierte Professor stammt aus Mannheim und emigrierte 1974 nach Israel, auch weil in Deutschland der Antisemitismus grassierte. Schneider betont, dass in den vergangenen 12 Jahren tausende Juden aus Frankreich nach Israel gegangen sind, infolge antisemitischer Anschläge.
Das Vorbild der französischen Juden und Jüdinnen, die nach Israel ausgewandert sind, dass das auch nach Deutschland überschwappt. Das kann durchaus sein.
Dass Juden in ein Land fliehen, das selbst ständig von Terroranschlägen bedroht ist, erklärt der Soziologe mit einem gewissen Fatalismus.
Wenn man untergeht, dann will man vielleicht mit seinen eigenen Leuten untergehen. Dann gehen wir halt gemeinsam unter. Ne?
Schock, Trauer und Rückzug, mitunter auch Fatalismus. Andere Juden hingegen belegen Selbstverteidigungskurse oder engagieren sich nach dem Motto »Jetzt erst recht«. So beteiligen sich viele jüdische Gemeinden an der internationalen Kampagne »Bring them home now«, die sich für die Befreiung der israelischen Geiseln im Gazastreifen einsetzt. Die Synagogengemeinde Köln fand sogar einen ausgesprochen unkonventionellen Ort für ihre »Bring them home«-Kampagne, den Fußballrasen. Bei einem Spiel des 1. FC Köln gegen den FC Bayern im Herbst waren auf den Videoleinwänden des Stadions große Porträts der Verschleppten zu sehen, initiiert von Gemeindevorstand Bettina Levi.
Ich glaube, das Gefühl, helfen zu können, das stärkt einen. Helfen zu können, hilft einem selber. Und dadurch fühlen sich die Menschen vielleicht auch nicht schwach. Das Kleinmachen und das Unsichtbarsein, das hat noch nie funktioniert für uns.
Die jüdische Community könne es sich nicht leisten, leise zu sein, bilanzieren viele, die sich seit dem 7. Oktober engagieren. Die religiöse Minderheit müsse sich in der Diaspora verstärkt behaupten, auch politisch. Philipp Pehmann-Engel von der Jüdischen Allgemeinen weiß allerdings, es ist ein steiniger und ungewisser Weg, als Jude oder Jüdin die eigene sichere Heimat zu finden.
Dieses Massaker und auch alles andere infolgedessen war so monströs, das braucht Jahre, bis man das richtig als Mensch verarbeiten kann, wenn es überhaupt verarbeitbar ist.
Einblicke in die jüdische Seele hierzulande von Jens Rosbach. Am 7. Oktober überfielen Hamas-Terroristen auch das Nova-Festival bei Re'im in der Nähe des Gazastreifens. Mehr als 360 Festivalbesucher wurden getötet, viele entführt. Der Ort ist zum Symbol für das Grauen am 7. Oktober geworden. Das Festivalgelände, ein Eukalyptushain in der Negev-Wüste, verwandelt sich jetzt in einen Pilgerort, an den Menschen aus aller Welt, aber auch die Betroffenen selbst kommen. Für manche ist es Therapie, andere wollen verstehen, was hier vor 8 Monaten passiert ist. Bettina Meyer berichtet aus dem Süden Israels.
Artilleriefeuer der israelischen Armee gehört auf dem Gelände des Nova-Festivals bei Re'im zu den Geräuschen, an die man sich nicht gewöhnen kann. Michal Ohana zuckt immer wieder zusammen. Die 27-Jährige hat den Angriff der Hamas-Terroristen am 7. Oktober überlebt. Seitdem kommt sie immer wieder an den Ort an der Grenze zum Gazastreifen zurück, an dem sie fast gestorben wäre. Ich habe mich 7 Stunden unter einem leeren Panzer versteckt. Um 10 Uhr morgens haben sie mir ins Bein geschossen. Überall waren Terroristen. Sie schossen auch mit Panzerfäusten. Ich dachte, ich werde sterben. Ich habe meine Mutter angerufen und gesagt, Mom, ich bin angeschossen, niemand kommt, ich liebe dich, ich werde sterben. Tränen laufen Michal übers Gesicht, es fällt ihr schwer zu sprechen. Dennoch ist es der jungen Frau wichtig, hier zu sein, im Eukalyptushain, wo viele ihrer Freunde starben. 2 von ihnen seien entführt worden. Bis sie zurück sind, möchte sie ihre Geschichte immer wieder erzählen. Es gebe ihr Kraft, wie bei einer Therapie. 8 Monate sind vergangen. Ich habe das Gefühl, dass mein Leben am 7. Oktober anhielt. Ich habe Albträume, Panikattacken und Schuldgefühle überlebt zu haben. Der Ort hier war für mich das Paradies. Ich kam her, um zu tanzen und Spaß zu haben. Jetzt sehe ich die Bilder meiner Freunde. Viele leben nicht mehr. Wenn die Bäume hier sprechen könnten, würde es niemanden auf der Welt geben, der das, was hier geschehen ist, leugnen würde. Michal zeigt auf die Eukalyptusbäume. Die Terroristen hätten an ihnen Menschen gefesselt, vergewaltigt und getötet, sagt sie. Sie selbst ist schließlich vom Militär gerettet worden. Hunderte Bilder lächelnder Frauen und Männer erinnern da an die Ermordeten und Entführten, wo einst die Bühne stand. Unter ihnen liegen Schals, ein zerfetzter Erste-Hilfe-Rucksack, eine Gitarre, Kerzenlichter. Menschen mit Sonnenhüten, auch Soldaten bleiben stehen, manche weinen. Der Hain bei Reim ist zum Pilgerort geworden. Das hier ist kein Friedhof, sondern ein Erinnerungsort, sagt Amir Khodorov.
Nobody tell the story what happened here. And I started to study.
Niemand erzählt die Geschichte der Menschen, die hier gestorben sind. Ich habe angefangen zu recherchieren. Ich wollte verstehen, was hier passiert ist.
I wanted to understand what happened there.
Seit Monaten sammelt der Künstler und Fotograf Details über die Getöteten von Reim. Gerade ist er dabei, ein Panel mit Bildern getöteter Polizisten im Boden zu verankern.
And I met all those families and I learned about all the children.
Ich habe alle ihre Familien getroffen, ihre Kinder. Ich war Kampfpilot und dachte, ich weiß, wie man einer Mutter sagt, dass ihr Sohn gefallen ist. Als ich die Familien traf, merkte ich, dass es für sie keinen Kontext gibt, wie man ihnen erklären kann, was hier passiert ist.
There is no context, what to explain.
Auch Amir Khodorov kommt immer wieder zurück nach Reim. Sein Anliegen, mehr Tafeln aufstellen. Bald soll jeder Besucher, der herkommt, verstehen, was hier am 7. Oktober geschehen ist.
Der Ort des Nova-Massakers in Israel. Bettina Meyer berichtete von dort. Ganz anderes Thema, harter Schnitt. Am Gründonnerstag hatten wir hier bei Tag für Tag im Deutschlandfunk ein Gespräch mit dem Mainzer Bischof, mit Peter Kohlgraf. Er ist Philosoph und römisch-katholischer Theologe. Es ging um den Karfreitag, ums Sterben und um Ostern. Wir haben uns beim SWR Mainz getroffen. Er angereist mit dem Rad, ich mit dem ICE. Wir sprachen auch sehr persönlich. Ich vergaß auf die Uhr zu schauen und das Gespräch wurde viel länger, als diese Sendung lang ist. Kill your darlings, trenne dich von dem, was dir am Herzen liegt, so hat es wohl der Schriftsteller William Faulkner gesagt. Ich bin diesmal daran gescheitert und so kommt jetzt aus jenem Gespräch mit Bischof Kohlgraf ein noch nicht gesendeter zweiter und letzter Teil. Bischof Kohlgraf, Christen feiern die Auferstehung Jesu und den Sieg des Lebens über den Tod. Wir haben mal in einer Redaktionssitzung kurz rumgesponnen, wie das gehen soll, Auferstehung, und kamen dann auf den Slogan Auferstehen für Anfänger, mag sich despektierlich anhören. Aber wir können das ja mal versuchen. Auferstehen für Anfänger aus der Perspektive heutiger Theologie. Lebt dieser Körper, mit dem wir hier stehen, lebt er weiter?
In dieser Form sicher nicht. Also die Theologie, so wie ich sie gelernt habe, spricht von der Auferstehung des Leibes. Aber Leib ist mehr als das Fleisch, was mich ausmacht. Leib ist all das, was mich zu diesem Menschen macht. Und das wird in dieses neue Leben hinübergehen. Und trotzdem ist es nicht nur Seele, Geist. Also ich kann es nicht im Letzten beantworten. Es wird mehr sein, als das nur irgendwas Geistliches ist. Es wird auch etwas mit dem Leben zu tun haben, das ich hier geführt habe. Mit den Verwundungen, mit den Schönheiten meines Körpers, mit dem, was mich zu diesem Menschen macht. Aber sicherlich die 5 Kilo Übergewicht werde ich, glaube ich, nicht in das Jenseits mitnehmen.
Die Seele, die wiegt ja 27 Gramm.
Ist das so? Ja, gut. gut, da bleibt aber noch eine ganze Menge anderes. Und wie man das berechnet, weiß ich jetzt auch nicht. Also das ist schon sehr ist auch für Fortgeschrittene. Das ist schon nicht mehr Auferstehung für Anfänger.
Ja. Also es ist aber auch nicht nur sind nicht diese 27 Gramm, die weiterleben oder 31.
Nein, glaube ich eben nicht. Aber sicherlich keine Masse. Also trotzdem, der ich bin, der wird leben.
Keine Masse und nicht zu messen.
Tja. Wenn man das wüsste.
Hoffentlich habe ich noch ein paar Jahre vor mir, zusammen mit meiner Frau. Wenn wir dann aber mal beide tot sind, werde ich dann meine Frau wiedersehen oder meine bereits verstorbenen Eltern?
Ich kann nur sagen, dass ich das für mich hoffe. Dass ich hoffe, dass ich in einer Form der Gemeinschaft, in einer sehr, sehr tiefen Form der Gemeinschaft mit den Menschen leben werde, die mir wichtig gewesen sind, weil die zu meinem Leben gehören. Und das wird für Sie hoffentlich und genauso in meiner Vorstellung gelten und trotzdem ganz anders, als wir uns das jetzt vielleicht denken. Und das ist für mich eine große Hoffnung, wahrscheinlich viel, viel schöner als das, was wir uns jetzt erhoffen und denken.
Es gibt ja Momente im Leben, da fühlen sich Menschen dazugehörig, verbunden. Mit entfernten Menschen im Café, mit Verstorbenen, mit Blaumeisen oder Rotkehlchen.
Diese Verbundenheit ist ja auch nicht messbar. Könnte das ein Fingerzeig sein in die Richtung, wie alles verbunden bleibt?
Es wird wahrscheinlich eine große Gemeinschaft sein. Es wird für mich auch spannend sein. Da ist auch von einer großen Versöhnung die Rede. Ob ich plötzlich, und vielleicht ist es auch ein Stück Himmel, dass ich plötzlich Menschen begegne, die ich auf Erden nicht abhaben konnte, aber wo ich denke, Mensch, da findet Versöhnung statt in einer ganz tiefen Form. Denn das hat ja auch etwas mit Leben in Fülle zu tun, dass es diese Konflikte, dass es diesen Streit, dass es diesen Groll nicht mehr geben wird. Gehört vielleicht auch dazu.
Auferstehen für Anfänger und Anfängerinnen, wenn jemand Biologin ist und genau die Zersetzungsprozesse einer Leiche beschreiben kann, fällt es womöglich noch schwerer als Ihnen, als Philosoph und Theologe, sowas wie Auferstehung zu denken. Würden Sie auch sagen, dass es eines intellektuellen und emotionalen Sprunges bedarf, um an so etwas wie Auferstehung glauben zu können?
Absolut. Es ist einfach nicht das Weiterleben dieser Leiche oder eine Neuauferweckung dieser Leiche, sondern es ist eine neue Form von Leben, eine neue Form von Existenz. Aber ich bleibe der, der ich bin. Das ist irgendwo auch ein bisschen eine Quadratur des Kreises, das gebe ich ehrlich zu. Aber da gebe ich mich gerne in Gottes Hand und gehe ganz mit großer Spannung und Neugier in das, was da auch kommt. Ich freue mich nicht auf das Sterben, das sage ich auch, aber ich bin sehr neugierig auf das, was danach kommt.
Was empfehlen Sie Menschen, um eine Haltung zu entwickeln, die ihnen diese Perspektive einfacher macht?
Ich würde sagen, das Thema nicht verdrängen, sondern sich der Realität stellen in großer Gelassenheit. Und das kann ich vielleicht sogar, wenn ich mit dem christlichen Glauben mich schwer tue. Ich kann sagen, ich bin endlich, ich werde sterben und lass mal doch dieses Leben jetzt regeln. Lass mal es auch in einer guten Form leben. Lass mal ein guter Mensch sein. Ich war jetzt mit einer Gruppe in Polen und wir haben wirklich auch der schlimmen Ereignisse in Auschwitz gedacht und wir hatten eine Kunstausstellung, oder Kunst kann man es fast gar nicht nennen, es war ein Überlebender von Auschwitz, der seine Sprachlosigkeit eigentlich in Bilder übersetzt hat. Das ist nicht einfach Kunst, das ist ein Schrei eigentlich. Und am Ende dieser Ausstellung hat er dann so eine Glasplatte auf den Boden machen lassen, er ist längst verstorben und wer diese Ausstellung besucht hat, sollte sich auf diese Glasplatte stellen, da waren auch so Motive aus seinen Gemälden und er sagte, wenn Sie diese Ausstellung verlassen, sagen Sie sich einfach, ich will ein guter Mensch sein. Und das ist nicht abhängig vom Glauben. Vielleicht ist das so eine Sache auch in der Auseinandersetzung mit Tod und Sterben, dass ich mich jeden Tag irgendwie auf so eine Glasplatte stelle, symbolisch gesehen, und sage, ich will ein guter Mensch sein. Ich will mein Leben in Verantwortung leben. Und das ist mein Auftrag, den ich habe.
Wo ist Ihre Glasplatte?
Meine Glasplatte ist jeden Tag das Gebet.
Und vielleicht ist es ja auch gar nicht die Antwort, die weiterhilft in puncto Auferstehen für Anfänger, sondern die Frage an sich, dass wir offen bleiben für die Frage.
Ja, also es gibt ja die berühmte Pascalsche Wette, der gesagt hat, wer ist am Ende eigentlich der Gewinner? Der nicht geglaubt hat und dann merkt, au backe, es gibt Gott doch. Oder der geglaubt hat und dann nicht mehr merken kann, wenn es Gott nicht gibt. Ja, deswegen glaube ich lieber und vertraue mein Leben diesem Gott an, weil der mein Leben nicht ärmer macht. Es ist ein reiches Leben, es ist ein schönes Leben, es ist ein gutes Leben. Und deswegen hoffe ich, dass ich eines Tages auch die Erfüllung in ihm finde. Und ich glaube auch, derjenige, der jetzt nicht glaubt und sagt, ich kann diesen Weg nicht mitgehen, dass der am Ende auch in dieses Licht kommt, in diese Hände Gottes kommt und auch da Heimat findet und vielleicht dann denkt, Mensch, hättest du dir mal ein schönes Leben gemacht im Glauben an Gott, an diesen Gott, der dich so sehr liebt.
Soweit der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf. Teil 1 des Interviews übers Altern, Sterben und das Kreuz finden Sie in der Deutschlandfunk-App. Stichwort für die Suche: Kohlgraf, Kohl wieder Kohl und Graf wieder Fürst. Und damit geht diese Sendung zu Ende. Gleich erwartet Sie Christoph Heinemann zur Sendung Kontrovers mit dem Thema mehr Arme und mehr Reiche. Warum öffnet sich die soziale Schere in Deutschland? Ich bin Andreas Mein. Ihnen einen schönen Tag.